wenn man dann wirklich abends an diesem Reisfeld sitzt oder früh morgen und die Rotbauchunke da so ein krasses Konzert gibt. Das ist für mich zu spüren und zu hören, das ist halt schon wirklich cool.
Servus und herzlich willkommen bei Food Fact. Vielleicht wusstet ihr das noch nicht, ich bin nicht nur Podcaster, sondern auch Risolier. Also, was ein Sommelier für Wein ist, ist ein Risolier für Reis, also ein Reisexperte. Deswegen freue ich mich heute besonders, denn heute geht es um eine Pflanze, die man in Brandenburg wohl kaum vermuten wird, nämlich um den Reis. Mein heutiger Gast ist Robert Jäkel. Robert ist Landwirt und mittlerweile begeisterter Reisbauer. Was kaum jemand weiß, und übrigens Robert auch nicht bis zu unserem Gespräch, Robert ist definitiv der nördlichste Reisproduzent der Welt. Wir reden darüber, wie er den Reis in Brandenburg anbaut, was ihn antreibt und warum in einem Reiskorn mehr Zukunft steckt, als man denkt. Viel Spaß beim Zuhören. Robert, schön, dass du heute da bist, zu Gast bei Food Fact. Herzlich willkommen.
Ich freue mich. Hi.
Lass uns doch heute mal mit einer Verkostung starten. Ich habe dir ja was Süßes mitgebracht, und zwar einen Kichererbsen-Snack von Tayo.
Okay.
Und zwar sind das knusprige Kichererbsen. Ich habe sie mit Himbeere, Dark Sensation. Was hast du?
Classic Strawberry.
Oh mein Gott. Also, machen wir es mal auf.
Okay, vielen Dank. Wir sind aber fein.
Ja. Mhm.
Strawberry fetzt.
Also meine Erdbeere nicht so.
Okay.
Willst du sowas kaufen? Gedacht.
Tatsächlich jetzt nach dem Probieren ja. Ohne Probieren denke ich eher nein, weil man erstmal immer so eine, naja, Kichererbse, also wenig Erfahrung, ehrlich gesagt, hat aus dem Vorfeld.
Hätte ich nicht gedacht. Wenn man mehr isst, dann wird es besser. Mhm. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Sag mal, eine Kichererbse, wäre das auch was für deinen Acker oder bleibst du lieber beim Reis?
Prinzipiell wäre sie was für ein Acker. Also wir probieren ja sehr viel umher mit Kulturen, die eigentlich nicht so häufig vorkommen. Und beispielsweise jetzt dieses Jahr uns auch mit der Rote Beete so ein bisschen beschäftigt oder halt im Anbau zu stehen und sind da eigentlich immer sehr offen für neue Produkte. Die Vermarktung letztendlich zum Schluss, die spielt halt eine große Rolle. Ne? Mhm. Also produzieren ist die eine Geschichte, aber wenn man im Vorfeld halt ja auch nicht weiß, gelingt dir das Produkt und wenn ja, wo verkaufst du es hin, wie lagerst du es ein? Ist schon ein bisschen schwieriger, ne?
Aber ich finde das interessant, dass du sagst, wir probieren gerne viel aus. Warum macht ihr denn das? Also wo ist denn da eure Motivation?
Na, die Motivation jetzt wenn ich von mir spreche, ist ja schon was Besonderes, wenn man was macht, was die anderen, also deine Nachbarn eigentlich nicht ausüben oder probieren und versuche letztendlich, die können gelingen, aber halt auch schief laufen. Und das ist so mein Ansporn irgendwo. Also es ist schon immer wieder spannend, wenn es Kulturen gibt, die ja eigentlich irgendwo hier hingehören und gewisse Zweige dann auch, also in der Vermarktung bestehen, auch ausgeschöpft werden können. Aber ja, Erfahrungswerte sind dann halt immer ein bisschen wenig abzurufen. Ne?
Aber würdest du sagen, bist du da eher so ein Ausnahmelandwirt? Oder habt ihr da so eine Testgruppe, wo mehrere Landwirte sich auch mal was zuschieben und sagen, oh, ich habe da das?
Nee, letztendlich ist es das Coole, dass der Guido, letztendlich unser Chef, eigentlich immer mit solche coolen Ideen um die Ecke kommt und auch diese gewisse Mutpaket immer mitbringt, also so, dass man dann natürlich so einen Versuch auch umsetzen kann, weil da sind ja viele Faktoren, die dann da mit inbegriffen sind, also Versuch ist ja, du brauchst gewisses Budget, was dann auch zwecks Maschinen angeht, also oder auch also erstmal die Leute zu den Lohnarbeiten mit herkommen können, sodass man probieren kann oder halt dann auch Maschinen sich dann erstmal auch gekauft werden, um halt die Fortschritte halt zu sehen oder halt das Ziel zu erreichen. Ne?
Aber wie war denn das jetzt nun konkret beim Thema Reis? Wie seid ihr denn auf das Thema Reis gekommen und wie kam der Reis denn dann nach Brandenburg?
Also es ist eigentlich immer eine spannende Geschichte. Ich kann es ja so wiedergeben, wie letztendlich auch unser Chef das immer schön sagt. Erfinden heutzutage tut man ja eigentlich relativ wenig, aber man kann Sachen abkapseln und Erfahrungswerte so ein wenig mitnehmen. Und konkret hatte Guido von diesem Projekt Reis gelesen in der Schweiz, also die Agroskop. Die hat dort schon diesen Versuch getätigt und hat letztendlich eine Antwort auf unsere Betriebsstruktur vor Ort in Linum gesehen und meinte, ja, okay, wir haben doch Teichflächen, wir können Wasser einstauen, also reinlassen und wieder ablassen. Warum probieren wir nicht einfach mal den Reisanbau? Und so letztendlich kam die Geschichte, dass das Reis dann im ersten Versuch 2020 bei uns stattgefunden hat, der Anbau. Ne?
Woher habt ihr diese Teichflächen und warum?
Genau, also Linum letztendlich ist ja ein Gelände, wo früher Karpfen gezüchtet und verkauft wurden verkauft wurden. Und wir haben diesen Standort oder die Möglichkeit gehabt, 2020 diesen Betrieb zu übernehmen. Haben dort aber auch gestartet, natürlich für unsere Produkte im Hofladen einen Karpfen letztendlich zu halten und ein Karpfenprodukt später anzubieten. Es war aber nun so, dass die Nachfrage nach Karpfen eigentlich gleich null ist. Er sagt es immer schön, er fragt in die Runde, wann hast du denn das letzte Mal einen Karpfen gegessen?
Kann ich mich nicht erinnern.
Genau, und so ist auch die Antwort eigentlich von jedem Kunden, Journalisten, der rundherum ist, und man kriegt die Leute halt, der ist halt irgendwie so negativ im Kopf geblieben und halt sehr, nicht so auf Platz 1 der Fische, obwohl die Struktur dort vor Ort wäre und man wirklich viel Karpfen halten und verkaufen könnte, aber dieses Produkt ist halt nicht mehr gefragt und somit haben wir halt viel Teichfläche, die dann nicht genutzt werden konnte und jetzt haben wir eine Antwort drauf gefunden, wie wir halt da Naturschutz auch, weil die Rotbauchunke beispielsweise sich sehr wohl fühlt und ein landwirtschaftliches Produkt später erzeugen können. Ne?
Aber vielleicht kleiner Tipp am Rande, es gibt ja in Norditalien eine Region, wo der Risotto-Reis wächst und dort wird im Wasser auch der Karpfen gezüchtet und wenn dann der Reis geerntet wird, dann wird auch der Karpfen unter Anführungszeichen geerntet und dann gibt es ein großes Fest mit einem Karpfenrisotto. Kennst du das?
Ja, also so ein Reisfest wird es jetzt dieses Jahr bei uns dann auch geben. Also letztendlich, wo eine große, schöne, genau so wie du es erzählst, Pfanne dann mit Risotto-Reis mit angeboten wird. Dass der Karpfen da so eine Rolle mitspielt, also das war mir nicht bewusst. Den Gedanken kann man auf jeden Fall mal gut mittragen, ja.
Woher hattet ihr denn das erste Saatgut? Also da muss ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen in meiner Geschichtskiste kramen. Ja. Ich sehe mich ja selbst auch so ein Stück weit als Risolier und ich habe mal mit einem Reisbauern aus Oldenburg auch Reis produziert und wir haben mit dem Institute of Rice Research tatsächlich zusammengearbeitet, haben dann seltene japanische Sorten bekommen und festgestellt, okay, die wachsen tatsächlich am besten. Das war ziemlich langwierig, sehr spannend. Aber letztendlich haben wir es dann nicht fortgeführt, weil es halt doch sehr, sehr finanzintensiv ist. Wie ist es bei euch? Woher kamen die Sorten?
Genau, also die Sorte letztendlich nennt sich Loto. Und so wie du schon erzählt hast, das Saatgut kommt aus Italien. Und so viele Sorten, also die Sorte wurde empfohlen von der Agroscope oder damit wurde halt jetzt die ganze Zeit dann auch gearbeitet. Und somit haben wir diese Sorte jetzt auch erstmal übernommen. Und mittlerweile jetzt das dritte Jahr dann schon im Anbau.
Was lernt man da so über die Jahre?
Viel, viel. Also wie gesagt, wir haben angefangen mit, nachdem ich mir die ersten Erfahrungen holen durfte, mit das Korn direkt ins Feld sehen und den Reis letztendlich ersaufen, dann doch Teil wieder zu vertrocknen, also wo dann Unkraut durchkam und das war das erste Jahr und haben dann aber auch gemerkt, dass wir immerhin bis zur Milchreife kamen. Also das ist nämlich die Besonderheit, die Direktsaat so jetzt, was Erfahrungswerte angeht, ist nicht zu machen oder also vielleicht muss man es auch nochmal probieren, aber wir haben einen anderen Weg gefunden und das ist dann das Anbauverfahren, dass wir mit vorgezogenen Pflanzen letztendlich arbeiten, die dann ins Feld gesetzt werden.
Gab es auch Rückschläge oder Geschichten, wo du kurz gedacht hast, jetzt haue ich das alles hin und mach lieber doch keinen Reis?
Nee, eigentlich nicht, weil also Emotionen spielen doch schon oft eine große Rolle, weil immer wieder, also Jahr für Jahr Faktoren hinzukommen können. Also wenn man bloß so drüber nachdenkt, wenn jetzt mal ein großer Hagelsturz kommt, also wie sieht's dann aus danach? Ja, es sind also das Landwirtschaft ist unter freiem Himmel, also da können immer wieder Faktoren mit dazukommen. Also wir lernen Stück für Stück aus diesem Projekt, weil es war ja zu Anfang oder ist ja ein Versuch gewesen. Und sind jetzt halt dabei, die Stellschrauben halt zu stellen, sodass wir halt auch in Richtung Wirtschaftlichkeit gehen. Ne?
Siehst du da auch Veränderungen im Ökosystem? Also Vögel, die verwirrt auf euch schauen, wenn ihr Reis aussät, oder andere Side-Effekte, wo ihr sagt, oh, da passiert jetzt plötzlich eine Veränderung?
Spannende Frage, aber kann ich jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich beantworten. Also weil... Ja, ich bin Landwirt, wir haben viele Aufgaben und da jetzt so gezielt. Also für mich, die Veränderung, was halt wirklich zu sehen und zu hören war, ist eine ganz besondere. Wenn man dann wirklich abends an diesem Reisfeld sitzt oder früh morgen und die Rotbauchunke da so ein krasses Konzert gibt, weil der Lebensraum vor Ort, der ist genial. Also durch dieses Wasser rauflassen, ganz flach, also 10 Zentimeter, fühlt die sich da im Lebensraum richtig wohl. Und später zur Ernte lassen wir das Wasser ja wieder runter. Und sie hat halt diesen Lebensraum, dass sie sich dann wieder mit weiter so wegziehen kann. Und das ist für mich zu spüren und zu hören, das ist halt schon wirklich cool. Aber ansonsten, der Rest ist halt, dieser Betrieb oder unser Betrieb auch sehr schnelllebig. Wir haben viele Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Aber es ist immer wieder wirklich sehr schön, wenn man zum Feierabend oder auch früh morgens dann einmal hinkommt und so eine Sachen da dann wahrnimmt. Ne?
Toll, das erinnert mich richtig so an meine Reisen in Asien, wo man dann eben am Reisfeld sitzt und diese Ruhe. Ja. Und letztendlich auch dieses, ja, Zurückbesinnen auf einen selbst erleben kann. Das ist wirklich, ich gut nachvollziehen. Das ist ein schönes Bild. Ich habe aber auch Bilder im Kopf aus Asien, wo die Menschen dann mit nackten Füßen im Wasser stehen und Pestizide, Gifte spritzen, die dann direkt in ihre Haut übergehen. Wie macht ihr das? Ist das vielleicht ein Reis, der jetzt ohne diesen Zeug auskommt, oder müsst ihr da Hilfsmittel einsetzen?
Nein, also letztendlich der Reis wird gesetzt. Flach Wasser drauf gegeben, nach Wachstum dann immer der Wasserstand erhöht und Unkraut halt von Hand gejätet. Also da wird nichts an Chemie oder Hilfsmittel eingesetzt tatsächlich.
Und wann ist er dann fertig? Also wie erkennst du, dass er fertig ist?
Genau, also das sind auch Erfahrungen. Also der Landwirt denkt immer, wenn das Feld goldgelb ist, ist dein Korn reif. Das ist beim Reis anders. Also das Stroh, letztendlich der Halm, der bleibt grün. Und man muss halt wirklich sehr oft zur Rispe gehen und schauen, also und dann mal so einen Knacktest machen, weil wenn man zu lange wartet, dann hast du auch wieder andere Faktoren, die da dann negativ mit einwirken können.
Wie geht's dann weiter? Also Reis ist ja, was die weitere Verarbeitung betrifft, auch nicht gerade unkompliziert.
Nee, genau. Also jetzt kommen die anderen Punkte dann, genau. Also wir lassen letztendlich drei Wochen vor Ernte das Wasser vom Reisfeld runter. Fahren dann mit einem Reisdröscher wirklich rein und ernten ihn. Dadurch, dass dieser Halm, also Stroh, noch so relativ feucht ist, müssen wir dann das Reiskorn vorsichtig heruntertrocknen. Also das heißt, mit wenig Hitze, eher mehr kalte Luft und eine längere Zeit, also dann auf circa 13-14% Feuchtigkeit. Wenn dieser Schritt dann passiert ist, gibt es eine Vorreinigung vom Reis, wo dann nochmal Feinanteile vom Stroh und Fremdstoffe rausgereinigt werden. Danach kommt letztendlich das Schälen des Reiskorns und zum Schluss das Polieren und letztendlich Verpacken.
Und dieses Polieren, also das Mahlen des Reises, das macht ihr auch selber?
Das machen wir mittlerweile alles selber, ja. Da ist es genauso schwierig, also hier einen Nachbarn zu fragen oder einen Betrieb zu finden, der dann mal dir da kurz weiterhelfen kann. Es gibt Möglichkeiten, aber die sind dann bei Chargengrößen von so ab 40 Tonnen, die sie dann verarbeiten können. Und da waren wir noch ein bisschen weit entfernt.
Aber wenn ich jetzt so höre, also das sind ja wahnsinnige Investitionen, oder? Also was habt ihr denn da alles an Technik anschaffen müssen?
Also letztendlich ist es jetzt so, dass wir anschaffen mussten eine Kreiselegge, damit wir halt letztendlich das Feld vorbereiten können, einen Reisdröscher, eine Jätmaschine, die von Hand quasi dann mit betrieben wird, sodass man das Unkraut da im Griff behält, also dass schon eine Erleichterung ist und man nicht zu viel Handarbeit, also in den Reihen muss man trotzdem immer noch das Unkraut oder Schilf dann halt rausziehen, das ist so eher das Problem bei uns. Und dann letztendlich die Schäl, also der Reisschäler und die Poliermaschine. Mhm. Das waren so die Investitionen.
Okay, jetzt hast du da den ersten Reis fertig poliert und dann bringst du den in die Küche und kochst den und dann isst du den das erste Mal. Mhm. Wie ging es dir denn da?
Ja, super. Also es ist doch so ein Gefühl von Stolzheit, also für das gesamte Team, dass man wirklich aus so einer doofen Idee, sagt man ja wirklich zu Anfang, wie kommst du denn auf sowas, ja, letztendlich eine Realität dann also wird und da wirklich dein Produkt, also ein Risotto-Reis erzeugt wurde und fertig ist. Also schon viel Stolz und ja, doch viel Stolz mit dabei.
Und was war das erste Risotto, das ihr gemacht habt?
Das erste Risotto wurde tatsächlich von einem Rezept von Guido, also an unsere Ella, die auch also den Hofladen bei uns mitführt, gekocht. Und wie der jetzt genau heißt, also da ich bin Landwirt nicht so, also ja, will da jetzt nicht, also ist ein Risotto nach italienischer Art
gewesen. Aber ohne Karpfen, hoffe ich.
Ohne Karpfen, genau. Ja, und super. Also was das Schöne ist halt, ne, hinter diesem Projekt, also steht halt ein ganzes Team. Das ist eigentlich das ganz Wichtige. Also weil die Idee ist die eine Sache, letztendlich die Leute, die es umsetzen, also die sind wirklich das Wichtige. Und da bin ich halt wirklich froh, dass es da, also mein Kollegen und mittlerweile echt guter Kumpel mit da ist, der Damian, der halt wirklich weiß, wie dieser Ablauf mittlerweile stattfindet. Und das macht schon echt Spaß, muss man wirklich sagen.
Jetzt wird ja Deutschland auch oft Reis im Prinzip nur als Sättigungsbeilage gesehen. Die klassischen deutschen Gerichte, die haben überall Reis ja überhaupt nicht im Mittelpunkt. Hat sich durch dieses Projekt die Sicht auf das Lebensmittel Reis bei euch geändert?
Also es ist halt schon ein ganz anderer Blick, weil wenn du Produkte eigentlich konsumierst, die du nur im Laden eigentlich dir nimmst und holst, und dann denkt man eigentlich wenig drüber nach. Jetzt ist es schon so, dass man sich so denkt, okay, so ein Reis, Wahnsinn, was auch für ein Aufwand, und kann sich halt so ein Stück weit reindenken, wie es dann halt wirklich in Asien und so, also dann wirklich abgeht, oder? Das ist so, das, also mein oder Blick da drauf mittlerweile.
Was ich mich frage, ist, glaubst du, dass denn so ein Projekt ohne Klimawandel überhaupt möglich wäre? Seid ihr Profiteure des Klimawandels?
Also auch da, es ist echt wieder ein spannender Gedanke, aber da eine konkrete Antwort zu geben, ist schwer. Also wir nutzen letztendlich ja für uns eine Struktur vor Ort, die da ist. Ob da das Klimawandel, also der Klimawandel dann so mit einspielt, ist, also bin halt Landwirt und ja, hab da wenig
Erfahrung,
also,
ne?
Wenig Erfahrung, also kann da wenig zu sagen. Ja.
Aber so mit dem Hausverstand könnte man ja schon denken, also vor vielleicht 20 Jahren wäre es vielleicht schwieriger.
So wird ja immer rundherum geredet, aber ob es jetzt wirklich so ist, also es wird gefühlt trockener, aber wie die Datenlage schwankt ja auch sehr. Wir hatten ja auch mal ein Jahr wieder mit Extremen, wo dann eigentlich die Wassermenge dann wieder eigentlich, blöd gesagt, ausgeglichen war. Dann gibt es wieder sehr trockene Zeiten, so wie es jetzt dieses Jahr schon wieder ist. Ne? Wir warten immer wieder ein wenig auf Regen. Lässt sich bitten. Ja.
Und das ist dann auch für euren Wasserstand in den Reisbecken schwierig? Oder wo kommt das Wasser
her? Da kann man also nochmal eine Überleitung machen. Letztendlich ist ja angeschlossen an den alten Rhin, dieses Wassernetz. Dadurch können wir die Wasserstände eigentlich nutzen. Der Vorteil ist, es gab schon Jahre, da war ein Vollstau, das heißt für die Karpfen also Maximum Meter schwer möglich, wo dann auch natürlich für die Karpfenhaltung schwer wird, weil halt Sauerstoff hier halt zu wenig da wäre. Man müsste dann künstlich belüften und sich Gedanken machen. Wir beim Reis brauchen ja maximal 10 cm Einstauhöhe und von dem her ja, passt das. Also wir haben noch nie jetzt Schwierigkeiten dadurch bekommen.
Das ist ja sicherlich so aus deutscher Sicht auch ein Vorzeigeprojekt mittlerweile. Gibt es dann einen Austausch mit anderen Reisbauern, Reisbäuerinnen? Kommen da viele zu Besuch? In Österreich gibt es ja auch den Österreichs. Waren die ja, schon bei genau. euch? Wart ihr schon bei denen?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben viel Besuch durch dieses Projekt wirklich bei uns in Linum bekommen. Aber jetzt so ein reger Austausch war bis dato noch nicht. Also der Start war letztendlich mit der Agroskop, der Austausch halt stattgefunden hat. Und danach ja, hat man hin und wieder mal wieder telefoniert. Aber so sonst mit anderen Reisbauern ist ja auch ein bisschen schwierig, von der Entfernung her sich da auszutauschen, war noch nicht möglich. Ja.
Dann kommt auch ab und zu ein Politiker, eine Politikerin vorbei, um sich dann mit einem schönen Reiskorn fotografieren zu lassen?
Oder? Nee, auch das hatten wir noch nicht bis dahin.
Ah, na gut, für alle ein Tipp. Sicher genau. Sehr PR-trächtig. Das heißt aber, hast du das Gefühl, ihr werdet da unterstützt in dem Sinn? Bekommt ihr Förderungen oder
gar
nichts?
Nee, das ist alles wirklich aus eigener Tasche, wie man so schön sagt. Wir sind jetzt dabei, wie ihr sagt, dieses Projekt halt auch mit Zahlen wieder zu spiegeln, also dass wir da jetzt dann auch die Rentabilität mit im Blick behalten, wo kann man noch Stellschrauben stellen, um effizienter zu werden. Über Erträge kann man natürlich dann viel noch gestalten, also dieses Jahr ist auch das Ziel, dass wir dann irgendwo um die 10 Tonnen Reis ernten. Das ist jetzt so die nächste Aufgabe. Nach dem Versuch folgt halt die Optimierung.
Macht mich gerade ziemlich wütend, weil ich mir denke, es ist ein tolles Projekt, müsste man unbedingt fördern. Aber wieder mal ein Beispiel dafür, wer den Bürokratiehengst nicht reitet, der schaut durch die Finger. Schade, schade. Zumal, das ist dir vielleicht ja gar nicht bewusst, es gibt ja ein Reisgebiet, das Tessin, das ist als nördlichstes Reisanbaugebiet der Erde im Guinness-Buch der Rekorde. Und vielleicht auch ein Tipp an dich und an euer Team, diesen Weltrekord, den könntet ihr natürlich jetzt easy knacken. Wäre das interessant für dich?
Also auf jeden Fall ein cooler Gedanke, also den ich wirklich auch mitnehme und dann mal im Team streue und auch mal mit Guido dann besprechen werde.
Ja, unbedingt. Das wird zwar die Schweizer nicht freuen, aber vielleicht bringt das ja ein bisschen Förderdynamik hinein.
Genau.
Wie reagieren denn die Leute, Konsumentinnen, Konsumenten, Händler, Händlerinnen auf den Reis aus Brandenburg?
Natürlich eine riesengroße Nachfrage, weil halt regional. Qualität war bisher immer, jeder war begeistert und überzeugt und dass es letztendlich wirklich aus der Region stammt, ist ja schon sehr beeindruckend. Also wir haben da bis dato wirklich eine sehr positive Resonanz, ja. Und gerade zu gewissen Anlässen ist es halt wirklich auch ein schönes Mitbringsel oder ein schönes Geschenk, ne? Das sind so die Erfahrungen, die man so selber wahrnimmt.
Aber du hast gesagt, ihr habt nicht viel, ihr habt eine Tonne oder so.
Genau, das war der Anfang. Also wir haben jetzt unser Augenmerk mehr auf Unkrautjäten noch mitgesetzt, weil natürlich das Schilf, also die Rohrkolben sich auch immer sehr breit gemacht haben, da noch optimieren. Und dann kommt natürlich auch mehr Ertrag, also mehr Fläche, die wir jetzt mit dazugenommen haben und somit dann hinten raus auch mehr Ware, die wir dann mit anbieten können. Genau, die Leute haben jetzt die Möglichkeit natürlich dann auch schon für diese Ernte 2025 sich den Reis dann mit vorzubestellen oder ja zu reservieren, wie man es auch immer das nennen möchte. Und ja, das ist schön, wenn die Liste dann immer wieder so wächst und ja, so eine hohe Nachfrage da ist.
Ja, 1000 mal ein Kilo ist ja schnell weg. Was kostet denn ein Kilo von eurem Reis?
Genau, der liegt bei 12,80 Euro, der Kilo.
Das ist aber eigentlich total fair und im Rahmen, oder?
Ja, voll, aus meiner Sicht auch. Also das ist ein kleiner Hebel, der Preis, aber jetzt dann zu doll, um die also wir haben uns jetzt für 12,80 Euro erstmal festgelegt.
Und den kann man nur direkt bei euch kaufen oder auch in einem Geschäft?
Bis dato ist es so, dass es halt den zu kaufen gibt in unseren Hofläden in Bad Belzig oder besser Lütte und in Linum und ja, wie gesagt, Vorbestellung auch per Mail. Da haben wir ja auch eine Homepage, Teichland Linum. Und dann, genau, kann man sich den bis dato bei uns abholen in den Hofläden und dann auch zukünftig.
Wir werden natürlich gerne auf eure Webseite verlinken und zwar auf dem Instagram-Kanal foodfakt_podcast.
Freut uns.
Wo würdest du denn in 5 Jahren den Reis sehen? Wird der dann mehr im Regal stehen oder wird das ein regionales Thema bleiben? Was ist denn deine Schätzung?
Letztendlich, dieser Reisanbau ist ja abgestimmt auf unseren Gegebenheiten vor Ort. Und wir haben jetzt noch ein wenig Teiche, die wir hinzunehmen können. Aber das ist ja letztendlich irgendwo in den, also ein paar regionale Hofläden, denke, da wird er dann auch mit verteilt werden. Es wird jetzt nicht so eine Antwort oder eine Ansage an den Landwirten rundherum sein, sondern es ist wirklich die Antwort auf uns, auf unserer Struktur vor Ort, die wir haben. Und es wird also ein Regionalprodukt bleiben und unser Regionalprodukt, ja.
Gibt es andere Produkte oder andere Themen, wo ihr jetzt schon herumdoktert, wo ihr sagt, das wollt ihr in den nächsten Jahren auch mal ausprobieren und auf den Markt bringen?
Nee, aktiv nicht. Also die meisten Sachen kommen sehr spontan und schnell, was auch eigentlich manchmal cool ist, weil man findet eigentlich im Internet immer das, was man lesen will. Und wenn man sich zu viel im Vorfeld mit beschäftigt, hat man vielleicht doch eher so die Meinung, wir lassen es mal. Also jetzt, wie gesagt, dieses Jahr die rote Beete, die dann nochmal mit im Anbau ist, da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert und wie sie sich halt macht im Laufe des Jahres. Und sonst ist da aktiv noch nichts mit dabei.
Jetzt muss ich dich fragen, was ist denn das Besondere an der roten Beete?
Rote Beete, für mich besonders, ich kann jetzt hier auch rundherum wenig Landwirte fragen, die letztendlich die in dem Anbau haben. Wir haben halt im Land Brandenburg den Vorteil, dass da die größte, glaube ich, Saftfabrik mitsteht, also die letztendlich die rote Beete verarbeitet, weil ist ja wieder Vermarktung, was machst du später mit der rote Beete? Und das ist das Besondere für mich und die soll im Biosektor sehr also spannend sein, weil halt natürlich der Unkrautdruck sehr hoch ist, Hacktechnik muss funktionieren. Das ist so jetzt aus meiner Sicht erstmal das Spannende und wieder eine Kultur, die jetzt nicht so oft rundherum ist.
Mhm. Ja. Na gut, also ich bleibe Team Reis, ganz klar.
Das ist doch cool, da können wir auch mit dienen.
Vielleicht hast du ja auch gesehen in dem Kichererbsen-Snack, mit dem wir gestartet haben, da steckte auch Reissirup-Pulver drinnen, also zum Thema Vermarktung, man kann ja aus Reis ganz viel machen, von Reismilchkosmetik bis hin zu Reisstrohschuhen. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Könntest du dir vorstellen, dass du den Reis irgendwann vielleicht auch mal weiterverarbeitest und dann verkaufst? Reissirup, Reisschnaps?
Spannende, also wirklich spannende Gedanken. Also bisher sind wir wirklich immer zufrieden, wenn wir letztendlich den Ertrag steigern können. Aber vielleicht sind wir ja wirklich irgendwann an so einem Punkt, dass halt dieses Produkt dann doch in ausreichend Menge vorhanden ist und man sich dann wirklich mit dem Thema Weiterverarbeitung beschäftigen kann. Bisher ist aber da jetzt noch kein Gedanke da so intensiv reingeflossen.
Ja, Robert, dann drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen, dass der Reis bald in Massen wächst.
Danke.
Und ja, ich danke dir auch für die besonderen Einblicke, gerade was die regionale Landwirtschaft betrifft und was die heute leisten kann.
Vielen Dank.
Das war's für heute von Foodfakt. Es gibt ja dieses schöne chinesische Sprichwort: Wer ein Leben lang glücklich sein will, der esse jeden Tag eine Schale Reis. Und ich finde, ja, Robert hat uns heute gezeigt, dass da tatsächlich viel Wahres dran ist. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne auf unseren Instagram-Kanal foodfakt_podcast vorbei. Da gibt's spannende Einblicke, noch mehr Sprüche, Gewinnspiele und natürlich alles zu den neuesten Folgen. Danke fürs Zuhören. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.